So, liebe Geschwister, nun ist heute Abend mal ein schönes alttestamentliches Thema dran. Die Psalmen der Söhne Korahs, da kann ich jetzt schon sagen, es geht nicht ohne Korah oder Korach, Korach, wie die hebräische Bibel sagt. Ich habe einmal nachgezählt, eine Statistik gemacht. Es gibt ja 150 Psalmen und davon sind 74 von David. Noch einer dazu und dann hätten wir die Hälfte. Und es sind 11 Psalmen von Asaf, dem Kollegen, möchte ich mal sagen, von Heman, werden Sie nachher hören. Und es sind 11 Psalmen überschrieben mit einem Psalm der Söhne Korahs, wobei es sicherlich 12 Psalmen sind, denn der 43. Psalm, der dazugehört, hat keine Überschrift. Also ich denke, es ist richtig, wenn ich sage, es sind 12 Psalmen der Söhne Korahs. Wenn es mir gelingt, dass ich heute Abend Ihnen das Verständnis für diese Psalmen etwas wecke, dann wäre mein Vortragsziel erreicht. Es gibt einen, da kann ich nicht anders sagen, spannenden ersten Teil über Korah. Und dann werden wir über die 12 Psalmen der Söhne Korahs noch etwas hören. Natürlich 12 Psalmen in der Hälfte der Zeit, das ist schon eine Aufgabe, wo man sehr auswählen muss, welche Stellen man heraussucht. Einst hat sich Willi Schirmacher mit diesem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigt und es gibt auch 2 Kassetten darüber. Ich weiß nicht, ob sie noch käuflich sind, aber jedenfalls gab es die. Und dann muss ich gleich am Anfang dazu sagen, alle diese Psalmen der Söhne Korah sind auch Messias-Psalmen. Einige davon sind überschrieben dem Vorsänger, so in der Elberfelder Übersetzung. Da steht im Hebräischen Lamenatzeach, das ist der Sieger eigentlich. Hirsch, der Jude Hirsch übersetzt dem Siegverleiher. Und nun will auch ich damit beginnen, was einst Willi Schirmacher immer wieder suchte, nämlich einen Schlüssel zu den Psalmen der Söhne Korahs. Und damit fange ich an, damit wir gleich wissen, um was es geht. Der erste Schlüssel, der Hauptschlüssel, der Generalschlüssel, der ist Korah selbst. Korah war ein Großer in Israel. Er war levitischer Abstammung. Und an sein Schicksal hängen sich die ganzen 12 Psalmen der Söhne Korahs an. Und dieser Korah, der geht durch die ganze Geschichte Israels bis ins Neue Testament hinein. Ich werde nachher die Stelle Judas 7 erwähnen, da kommt er nochmal vor. Dann dieser zweite Schlüssel, die Stellung der Korachiten in der levitischen Hierarchie, das heißt, an welchem Platz in der Familienordnung, angefangen vom Erstgeborenen bis zum Letzten, steht Korah. Und sollte hier schon sagen, seine Vettern hießen Mose und Aaron und dann noch einer namens Elizaphan, der auch noch eine Wichtigkeit hat. Also wo steht er in der levitischen Hierarchie? Denn Sie wissen, es ist ja so, Israel hatte 12 Söhne, oder Jakob hatte 12 Söhne, einer davon war Levi, und der Levi hatte 3 Söhne, Gerson, Kehat und Merari, und der mittlere Kehat, von dem stammen die ganzen Priester ab und die wichtigsten Leviten, die im Heiligtum zu tun hatten. Und von diesem Kehat stammt nun auch Korah her. Und dieser Kehat hatte 4 Söhne. Amram, davon stammt Mose und Aaron ab. Jitzhar, davon stammt Korach ab. Und dann noch Hebron und Uziel. Einfach, dass man das mal hört, dass sie das nicht behalten können, das weiß ich auch. Aber einfach, dass man das mal ins Ohr bekommt. Also die Frage nach seiner Stellung in der levitischen Hierarchie. Und dann die Aufgabenstellung der Leviten und auch der Korachiten in den beiden Bündnissen, im Alten und im Neuen Bund. Das ist auch eine wichtige Sache. Und dann, was ganz wichtig ist als Viertes, was im Psalm 85, ein Psalm der Söhne Korahs, steht in Versen 1 und 2. Du hast vergeben. Du hast vergeben, denn der Korah war ja ein Mann des Widerspruchs. Er brauchte Vergebung. Und damit hängt natürlich auch zusammen, was Adolf Heller immer wieder erwähnt hat, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Und nun gehen wir ein paar Minuten durch die Geschichte Korahs im Alten Bund, nämlich 4. Mose 16, das ist sein berühmter Aufstand, die Rotte Korah. Ich versuche da so konzentriert wie möglich zu machen und alle Seitenwege nicht zu gehen, damit wir mit der Zeit auch einigermaßen hinkommen. Und Korah, das ist Vers 1 jetzt, 4. Mose 16, und Korah, der Sohn Jitzhas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Lefis, unternahm es mit noch ein paar anderen aus den Söhnen Rubens, und sie standen auf gegen Mose mit 250 Männern von den Kindern Israel, und jetzt kommt es, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Versammlung, Männer von Namen. Und sie versammelten sich wieder Mose und wieder Aaron und sprachen zu ihm: Lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde, sie allesamt sind heilig. Sprich, was brauchen wir dich, Mose und Aaron, die sind alle heilig. Und dann fragt Mose, nein, es geht weiter, und der Herr ist in ihrer Mitte, so sagt Korah. Und warum erhebt ihr euch, nämlich Mose und Aaron, über die Versammlung des Herrn? Der Korah sagte und seine Rotte, ihr seid völlig unberechtigt hier an diesem Platz, Mose und Aaron. Die ganze Gemeinde ist heilig. Warum erlaubt ihr zwei, Mose und Aaron, euch, sich über die Gemeinde zu erheben? Und dann sagt Mose in Vers 8 zu Korah: Höre doch, ihr Söhne Levis, ist es euch zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen? Sie taten ja den Dienst, damit ihr den Dienst der Wohnung des Herrn verrichtet und vor der Gemeinde steht, um sie zu bedienen, ja sogar zu belehren. Da gibt es auch Stellen in der Bibel, dass er dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir hat herzunahen lassen. Und ihr trachtet auch nach dem Priestertum. Aha, das war ein Hintergrund. Darum rottet ihr euch zusammen, du und deine ganze Rotte, wider den Herrn. Denn Aaron, was ist er, dass ihr wider ihn murrt? Und dann versammelte, Vers 19, Korah die ganze Versammlung von 200 Leuten, ja sogar Korah versammelte wieder sie, die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Da hatte er noch ein paar andere auf der Seite, nämlich eine große, große Menge aus der Gemeinde dort in der Wüste. Und dann kommt das Gericht. Dann stehen sie da mit ihren Räucherpfannen und dann fällt Feuer vom Himmel, dann spaltet sich die Erde und Korah und seine Rotte fahren lebendig hinab in das Totenreich. Ich meine, das ist das größte Gericht über einen lebenden Menschen, dass Gott ihn lebendig hinabfahren lässt in den Sheol, hebräisch, oder in das Totenreich. Und dann war ein Riesengeschrei. Und dann floh Israel. Und wenn Sie heute Nacht nicht schlafen können, lesen Sie weiter in Kapitel 16, was dann anschließend Israel tat. Dann murrten sie noch einmal, sagten zu Mose, dass er schuld letzten Endes sei an der Vernichtung der Rotte Korah. Und dann greift Gott noch einmal ein. Also, lebendig sollen sie in den Sheol hinabfahren. In Vers 30 sagt dann Mose: Dann werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn verachtet haben, nicht auf ihn gehört haben. Was wollte eigentlich dieser Korah? dieser Korah sagt, alle sind heilig, Mose, dich brauchen wir nicht. Der Herr ist in der Mitte. Das wird einmal so sein, aber zu dem Zeitpunkt war das nicht so. Und dann strebt er nach dem damals höchsten Amt im Priestertum, habe ich ja vorgelesen. Und es gibt andere Stellen, als Levit war er den Priestern ganz ergeben, zu eigen gegeben, heißt es dort. 4. Mose 3, Vers 9, 4. Mose 4 und 18. Nicht Vers 18, Kapitel 18, Kapitel 4 und 18. Die Korachitiken, also wo der Stamm, aus dem Korach stammte, da, die mussten und durften das Heiligste tragen. Sie waren schon eine ganz zentrale Gestalt oder eine ganz zentrale Familie. Aber sie durften eben nicht das Priestertum ausüben. Und dann war noch etwas, was man im Allgemeinen nicht weiß als Bibelleser. Dann passierte noch etwas in der Wüste. Das Haupt über die Kehatiten, die haben ja immer so Familienhäupter gewählt. Und das Haupt über die Kehatiten war nicht Korah oder sonst jemand, sondern vom jüngsten Bruder der Elizaphan aus von Uziel. Und das hat den Korach gestochen. Der war in der Familie doch vor ihm. Und jetzt wird der Elizaphan, wahrscheinlich von Mose beeinflusst, ihm vor die Nase gesetzt. Und das bringt diesen Mann zur Weißglut. Und es darf an dieser Stelle schon bemerkt werden, dass das erste Buch Chronika eine Änderung in dieser Geschichte macht, dass Korah nämlich zurückkehrt an die ihm zustehende Stelle in der levitischen Aufgabenstellung und Familienhierarchie und dass es dann kein Elizaphan mehr ist, der das Haupt der Väter der Leviten sein wird, sondern ein anderer. Das sage ich ihm dann. Korach wagte ein Gottesurteil. Der Mann musste sich seiner Sache sehr sicher gewesen sein. Doch es kam anders, als er dachte. So wurde er zum Modell des Widerspruchs. In Judas 7 steht da die Antilogia. Anti kennen wir alle, Logia, das ist das Wort. Er hat gegen das Wort Gottes und gegen das Wort Mose hat er opponiert. Und er wird ein Modell auf den Antichristen, denn dort in Judas 7 stehen Kain, Korah und Bileam zusammen und Kain ist ein Modell auf Satan, Bileam auf den falschen Propheten und Korah auf den Antichristen. Und er wird ein Modell des Eigenwillens und des Götzendienstes, denn Eigenwillen ist Götzendienst, haben wir heute schon mal irgendwo gehört.
Du, das ist Vers 11, nicht Vers 7.
Vers 11. Dann habe ich was Falsches aufgeschrieben. Ich bitte dich um Entschuldigung.
Bitte, bitte, gerne.
Ja. Aber ich habe mit dir nachher auch noch eine Sache zu klären. Psalm 49, Vers 12. Das ist ein liebevoller Beitrag. Nicht, dass ihr meint. Ja. Also. Jetzt kommen wir wieder zurück. Und in diesem seinem Tod, in Korahs Tod, wird er ein Modell auf Jesus, Sie haben richtig gehört, ein Darsteller. Einst ging die sündlose Seele, die lebendige Seele Jesus sündlos hinab in das Totenreich, beladen mit der Sünde der Welt. Und dieser mit Sünde beladen, dieser sündige, überaus sündige Korah musste lebendig hinabfahren ins Totenreich. Der Sünder Korah wird ein Darsteller des sündenbeladenen Jesus. Auch an dieser Modellhaftigkeit, als er dieses Urteil überhaupt bekam, sieht man seine Größe. Nicht mit jedem macht Gott das. Und nun möchte ich Ihnen jetzt zunächst erstmal eine Frage stellen. Kennen Sie überhaupt, außer Korah natürlich, einen Korachiten in der Bibel? Also die wirklich ganz Versierten sollen jetzt ruhig sein. Kennen Sie einen Korachiten in der Bibel oder vielleicht eine Korachitin? Da sieht man, ich habe mir es gedacht, dass keine Antwort kommt, da sieht man, wie wenig bekannt das Thema ist, aber wir dürfen doch heute Abend einmal so ein altes Thema, ist ja auch ein Kinderkirchenthema, Korah und seine Rotte, auch einmal ein solches Thema aufarbeiten. Wir wollen das ganze Wort, kennen. Ich sage Ihnen ein. Der eine war Heman, der Sänger, zur Zeit Davids, als der Tempel vorbereitet wurde. Er wurde erst von Salomo gebaut, aber David hat alles vorbereitet zusammen mit Samuel. Also, und der Heman, der Sänger, der stand in der Mitte, rechts Asaf und links Jedutun, Propheten. Sie weissagten und sie lobsangen. Den kannten sie vielleicht nicht, aber er war der Wichtigste. Aber den Nächsten, den kennen sie ganz bestimmt, nämlich seinen Großvater. Und der Großvater von Heman war Samuel, der Prophet. Das war ein Korachite. Warum ist denn die Hanna, eine Korachitin, mit ihrem Samuel in den Tempel gegangen zu Eli und hat gesagt, Eli, da ist mein Samuel, dann nimm ihn mal. Da kann ja jeder kommen. Es gab kein Problem. Anstandslos nahm Eli den Korachiten Samuel auf. Und natürlich seine Mutter, die Hannah, in ihrem Lobgesang ist auch bekannt. Und nun ist die weitere Frage die, wer waren die Söhne Korahs? Und da gibt es eine wunderschöne Stelle in 4. Mose 26, Vers 11. Die Söhne Korahs aber starben nicht. Diese drei Söhne, Asir, Elkanah und Abiasaph, das steht in 2. Mose 6, Vers 24, diese drei Namen, die starben nicht, sie hatten vielleicht schon etwas von dem Geist der Söhne Korahs in sich, die später dann die Psalmen schrieben. Aber ich meine, viel eher sind die Psalmenschreiber, diese Söhne Korahs, jene 14 Söhne Hemans, des Sängers, er hatte 14 Söhne und drei Töchter, die zusammen mit ihrem Vater Heman sangen, lobsangen und weissagten. Ich nehme es niemand krumm, wenn er sagt, nein, es waren die drei Söhne in der Wüste. Meine Meinung ist eher die, dass es jene 14 Söhne zusammen mit ihrem Vater dort in der Vorbereitung des Tempels waren. Nun habe ich vorhin gesagt, auch die Abstammung ist ein Schlüssel für Korah, zum Verständnis der Psalmen der Söhne Korahs. Aber am wichtigsten dieser Korah selbst, wie gesagt, seine Geschichte geistert, fast hätte ich das gesagt, ja geistert, durch die ganzen Psalmen der Söhne Korahs. Ohne ihn sind diese Psalmen so gar nicht denkbar. Und da steige ich auch gleich sofort direkt ein. Korah, das können Sie nachlesen übrigens in 1. Chronika 6. Leider zählt Luther und Elberfeld unrevidiert versetzt. Was bei Elberfeld Vers 22 ist, ist minus 15, also Vers 7 bei Luther. Kann es nicht ändern, aber das macht manches Mal etwas Mühe, wenn man mit zwei oder drei Bibeln arbeitet, Übersetzungen, dass dann man die Verse so versetzt suchen muss. Also, Korah hatte zwei Väter, Sie haben richtig gehört. In dem einen Geschlechtsregister, das des Heman in 1. Samuel 6, wird gesagt, dass Jitzhar sein Vater ist und dann wird es heruntergebrochen bis zu Heman und das ist auch sein leiblicher Vater. Aber da gibt es das Geschlechtsregister Samuels im gleichen Kapitel und das ist das juristische Geschlechtsregister, das heißt immer des Sohnes, des Sohnes, des Sohnes und nicht Zeugte oder so ähnlich. Und dann heißt es auf einmal bei Korah nicht des Sohnes Jitzhars, sondern des Aminadab. Ein Name, der kommt öfters in der Bibel vor, aber nicht im Zusammenhang eines Leviten. Und der, fast hätte ich gesagt, versierte Bibelleser, der weiß sofort, um was es geht. Hier haben wir mit Sicherheit eine Schwagerehe oder Leviratsehe und das ist folgendes. Wenn ein Mann verheiratet ist und kinderlos stirbt, dann muss einer der Brüder, der nächste im Allgemeinen, einer der Brüder die Witwe heiraten, vorausgesetzt sie hat keinen Sohn. Und der erste Sohn, der dann geboren wird, der wird auf den Namen des verstorbenen Vaters, der sein juristischer Vater ist, aber nicht sein leiblicher, nach diesem Namen des Verstorbenen genannt. Und was ich Ihnen jetzt sage, kann ich nicht beweisen natürlich, aber ich bin der Meinung, dass hier der Aminadab der Erstgeborene war. Er starb Und seine Witwe heiratete Jitzar, und der erste Sohn, der aus dieser Verbindung entstand, das war der Korah. Und deshalb kann er sich so aufführen gegen Mose und Aaron und kann sagen, eigentlich bin ich ja der, der vorne dran gehört und nicht ihr. Anders ist das nicht zu erklären, was hier geschehen ist, Aber das ist noch nicht alles. Es gibt die Geschlechtsregister in 1. Chronika von den Kapiteln 1 bis 10 ungefähr. Und da gibt es nur ein einziges Geschlecht, das seine Abstammung über den Sohn Israels hinausführt, über Levi in diesem Fall hinausführt. Und das ist Korah, beziehungsweise sein Stamm. In dem Geschlechtsregister Samuels, glaube ich, im Geschlechtsregister Hemans, wird es hinausgeführt, Levi, der Sohn Israels. Und in allen Geschlechtsregistern kommt das nicht mehr vor. Es gibt zwei Ausnahmen. Da heißt es einmal von Josef, des Sohnes Israels, das ist der Erstgeborene, der juristische. Und von Ruben heißt es auch der Erstgeborene Israels. Und da sieht man, was diese Familie, dieser Stamm für eine Bedeutung hatte und wo der in der Hierarchie stand. Und als einziges Schriftwort zu Israel möchte ich Galater 6, Vers 16 anführen. Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden, etwas, was Paulus anführt, Friede über sie und Barmherzigkeit und über den Israel Gottes. Der Israel Gottes, das ist eine Bezeichnung für das zukünftige Israel in der Hand seines Gottes. Und dann zur Zeit Davids und Samuels, die zwei haben sich zusammengetan, wurden die levitischen Dinge neu geregelt. Da wurden die Korachiten vornehmlich Torhüter. Und dann wurden noch drei Männer für die Leitung des Gesanges herausgerufen. Das ist, wie ich schon sagte, Heman in der Mitte, rechts Asaf und links Jedutun. Die Einsetzung dieser Leviten dort in der Vorbereitung des Tempels geschah nicht durch den Hohepriester, sondern das geschah durch David, den König, und durch Samuel, den Propheten. Und das alles zielt schon auf den neuen Bund. Hier ist das Alte Testament der Schatten der zukünftigen Güter. Auch dazu werde ich noch etwas sagen. Und dann hatten die Torhüter ja das nicht, wie bei uns, der vorne da die Eintrittskarten knipst, sondern die hatten eine Funktion, die wussten genau, wer darf rein und wer darf raus. Die Tore Jerusalems werden zum großen Teil von Korachiten bewacht. Die sagen, wer rein darf und wer raus darf. Sie bewachten auch beim König, deshalb wird es nachher einen Psalm geben, der vom König spricht. Die hatten da einen Einblick bis in das Innere des Königshauses. Und nur noch etwas Wichtiges. Nach der Neuordnung durch David und Samuel waren die Sänger die Häupter der Väter der Leviten auf einmal. Die Häupter der Väter der Leviten. Also nicht vom Dienst im Tempel, sondern in der Familienordnung waren die Häupter der Väter der Leviten die drei Sänger. Asaf und Jedutun in der Mitte, der wichtigste, stand Heman. Und Heman war ein Nachfahre Korahs. Und wieder sieht man, was dieser Mann für eine Stellung hatte. Und wenn dann im neuen Bund der Dienst Aarons aufhört, das sagt uns der Hebräerbrief eindeutig, der alte Bund hört auf und damit auch der Dienst des hohen Priesters nach der Ordnung Aarons, dann stehen die Korachiten ganz nahe bei dem Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und es wird einmal in der Zukunft eine Gemeinde geben, die zurechtbringt. Es wird eine Braut geben, es wird den Geist geben, aber es wird auch den Hohepriester geben nach der Ordnung Melchisedeks im oberen Heiligtum, und da werden die Leviten einen wichtigen Dienst haben. Und nun können Sie mich fragen, Woher wissen Sie das, Bruder Weber? Dass da die Leviten beim hohen Priester stehen nach der Ordnung Melchisedeks. Gibt etliche Stellen, ich sage Ihnen aber die einfachste. Hebräerbrief. Als Melchisedek dem Abraham nach dem Schlacht der Könige entgegenging, da ging Melchisedek dem Abraham entgegen. Da gab anschließend Abraham dem Melchisedek den Zehnten von allem, was er hatte. Und da steht geschrieben im Hebräerbrief Kapitel 7, meine ich, damals wurde schon Levi, als er in den Ländern Abrahams war, gezehntet. Da wurde er im Bild gesprochen schon dem Melchisedek als Angeld gegeben. Und da trat damals schon Melchisedek auf Levi zu, der noch in den Ländern Abrahams war. Die anderen waren auch gezehntet natürlich, aber nur Levi wird erwähnt. Und damit sieht man, der Bund war mit Levi, Maleachi 2, damit sieht man, welche Bedeutung auch einmal Levi in den Zeiten der Zurechtbringung haben wird. Jeder dieser Stämme wird seine Aufgabe haben, bis dann die Vollendung da ist. So, das war Hebräer 7, Vers 9, dass Levi schon gezehntet worden ist. Ja, und dieser Korah, der wollte also das Priestertum Aarons haben. Er wollte unter dem Gesetz etwas sein und Gott hat ihm unter dem Gesetz keine besonderen Aufgaben gegeben. Sie waren Torhüter verschiedener Art, ja, aber eine besondere herausragende Aufgabe hatte er nicht. Und das wollte er sich mit eigener Gewalt aneignen, eigenwillig, und damit wurde er ein Götzendiener. Und jetzt sieht man, wie diese Sache durch die korachitischen Familien durchgeht. Sein Nachfahre Samuel, der sagt, Eigenwille ist Götzendienst. 1. Samuel 15, Vers 22 und 23. Da stand ihm sein Vorvater Korach sicherlich im Hintergrund und er wusste ganz genau, dieser Vorvater hat mit Eigenwillen gesündigt. Und der Prophet Samuel hat das ausgelegt und hat gesagt, Eigenwille ist Götzendienst und deshalb hat Gott ihn gerichtet. Jeder Mensch, jeder Gläubige hat eine Bestimmung von Gott. Ein Platz, wo ihn hingestellt hat. Und oft möchten wir daraus ausbüchsen. Er blieb nicht in seiner Bestimmung, die ihm eine Aufgabe, besondere Aufgabe im neuen Bund gegeben hätte. Und er wollte im alten Bund etwas sein. Das ist auch eine Anfrage an uns. Wollen wir bei unserer Bestimmung bleiben oder wollen wir heraus? Oder wollen wir mit Eigenwillen partout etwas anderes? Ich sage das auch hin und wieder und andere werden es auch sagen, ja, wie merke ich das, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Eine einfache Antwort gibt es und die heißt, wenn ich bei einer Entscheidung Frieden habe, Frieden mit Gott, dann darf ich davon ausgehen, dass Gott mit mir ist. So, und jetzt können wir an die Psalmen der Söhne Korahs herangehen mit diesem Rüstzeug. Und immer bedenken, du hast vergeben. Du hast vergeben. Das wird auch einem Korah einmal gelten. Die Psalmen der Söhne Korahs decken ein breites Spektrum des geistlichen Lebens ab, der geistlichen Lehre an Tiefen und Höhen, auch das persönliche Leben, auch Israel und dann schauten sie den Messias. Sie schauten den Messias, die Söhne Korahs. Und sie trugen den Geist der Prophetie. Sie werden sie schauen in dem Geiste so, wie sie ihn einmal von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen, als Mitarbeiter beim Priester nach der Ordnung Melchisedeks, wenn er sein Zurechtbringungswerk tun wird. Es ist nun die große Kunst, diese 12 Psalmen Ihnen in einer einfachen Form darzulegen. Wir können nicht alles bringen. Und wir werden auch, wenn wir sie nachlesen, dann auch nicht alles verstehen. Und ich sage Ihnen offen, ich verstehe auch nicht alles, was dort steht. Und dann wechselt das ab von der Ich-Form zur Wir-Form. Und dann weiß man auf einmal nicht, von wem spricht er jetzt. Spricht er von Korah oder spricht er von Heman oder spricht er von Jesus oder spricht er von uns? Aber ich will versuchen, einiges doch herauszuarbeiten. So, und jetzt fangen wir mal an. Psalm 42, der erste Psalm der Söhne Korahs. Korach. 42. Ein bekannter Psalm. Ich muss immer wieder hier auf die Uhr gucken und schauen, wo darf ich stehen bleiben. Denn überall, wo ich stehe bleibe, da läuft die Uhr weiter. Und das sind so schöne Sachen. Da kann man sich begeistern. Und immer wollte ich es kürzer machen, habe wieder angefangen, kürzer zu machen. Da blieb ich am Thema stecken. Da habe ich schon wieder 5 Seiten geschrieben gehabt, die Zeitfresser dann waren. Also, dem Vorsänger oder dem Laminaziach, ein Maskil, ein Lehrgedicht vielleicht von den Söhnen Korahs. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Luther übersetzt nach frischem Wasser. Meine Seele dürst nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Ich fange jetzt nicht mit Korah an, sondern mit Jesus. Das ist zunächst ein Messias-Psalm. Wie lechzte ein Jesus während seines Erdenlebens nach den Wasserbächen Gottes in der oberen Welt? Und wie erst lechzte er dort am Kreuz nach dem lebendigen Gott, als er rief, mich dürstet. Und dann ist dort das Wort Hirsch männlich und das Lechzen ist weiblich. Und dann kann man übersetzen, entweder Hindin, die lechzt, oder man sagt, der Hirsch lechzt. Immer eines ist falsch. Und dann würde ich hier auf Jesus bezogen übersetzen, wie die Hindin lechzt nach frischem Wasser. Und wir wissen, dass der Todespsalm Jesu, Psalm 22, der Leidenspsalm, überschrieben ist, der Hindin der Morgenröte. Jesus ist die Hindin. Es gibt auch noch andere Zusammenhänge, wo Jesus als die Hindin bezeichnet wird. Ja, er lechzte nach frischem Wasser, dort an Kreuz, als er litt, als er Durst litt. Er lechzte nach dem lebendigen Gott. Und dann dürfen wir es auf uns beziehen. Im Westen geht es uns ja noch gut. Und wir lechzen vielleicht heute nach einer Pizza oder nach ein paar Chips oder nach Coca-Cola. Aber dort in den Verfolgungsgebieten, wenn sie im Irak sich nicht mehr aus der Haustüre raustrauen, weil die Schiiten ihnen vielleicht nach dem Leben trachten. Oder früher im Kommunismus, im Archipel Gulag und wie man das alles bezeichnet hat. Da hat man nach den Wasserbächen Gottes gelechzt. Hat gefragt, wie lange noch? Bis wann? Aber langsam beginnt es uns zu dämmern, dass wir nicht mehr so lange vielleicht auf der Insel der Glückseligen leben können. Unsere Versammlungen werden immer wichtiger im Hinblick auf den Abfall und das Festhalten im Herrn. Es kann in unserer Zeit schwieriger werden bei diesen gottlosen Regierungen, die einen Gott nicht mehr kennen. Einer sagte einmal, wer war es denn? Es möchte vielleicht keine Gottesfurcht in dieser Stadt sein. Hatte ich Angst, bringt mich nämlich um. Abraham-Geschichte irgendwo, müsste ich jetzt wissen, aber ich bringe es im Moment nicht zusammen. Bleiben wir bei unseren Zusammenkünften, damit wir das aufnehmen, was es noch aufzunehmen gibt, für die Zeiten, wo wir mit Notrationen vielleicht leben müssen. Und jetzt auf Korah bezogen. Dieser Mann hat schnell begriffen, was es war, was er getrieben hat. Der war immer in der Nähe des Heiligtums, aber hatte eine völlig falsche Programmierung. Es war kein Ungläubiger, Aber ein Terrorist war es, ein Widersprechender war es. Und wenn er in den Feuergerichten Gottes ist, das muss nicht heute im Totenreich sein. Aber wenn er einmal in den Feuergerichten Gottes ist, dann wird er auch rufen, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen. So lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht und den Dienst tun, den er mir aufgetragen hat? Und da gibt es eine göttliche Antwort. Nehmen wir das ernst. Offenbarung, alles, eine Offenbarung 21, Vers 6. Ich mache alles neu und dem Dürsten werde ich aus der Quelle des Lebens geben, umsonst. Und Sprüche 25, Vers 25. Frisches Wasser auf eine lechzende Seele, so eine gute Nachricht aus einem fernen Land. Und ich bin überzeugt, als Jesus gestorben war, spätestens ein paar Tage später, da hat man aus dem fernen Land vernommen, auch im Totenreich, Jesus hat gesiegt. Und wieder muss man fragen, woher weiß ich das? Da steht in 1. Petrus 4, Vers 6, deshalb ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden. Und das hat Jesus selber getan in den 40 Tagen, wo er zwischen Auferstehung und Himmelfahrt noch auf dieser Erde war und auch seinen Jüngern erschienen ist. Der Korah weiß es schon, da bin ich felsenfest überzeugt, gerade wegen 1. Petrus 4, Vers 6. Das gilt auch einem Korah, auch wenn er noch durch Gericht muss, da streiche ich gar nichts ab. Gott lässt dem einen, erlässt dem einen nicht die Sünden, weil er eben Korah heißt, und der andere, der ein bisschen kleiner ist, der muss das büßen. So geht's bei uns Menschen zu, den Kleinen hängt man auf und die Großen lässt man laufen, bei Gott gibt's das nicht. Vers 3 noch, aber ich muss eilen. Man sagt zu ihm, wo ist dein Gott? Und das haben die Korachiten auch durch exerzieren müssen, die frommen Leute, das waren fromme Leute später, Hanna, Samuel, Heman und bestimmt einige vor ihm, die hatten an dem Beispiel ihres Vorvaters eine ganze Menge zu knabbern. Wie heute die Nachfahren der Nazi-Größen, die sind zu bedauern, die Menschen, die müssen untertauchen, einen anderen Namen annehmen. Und so sagte man ihnen auch, wo ist denn euer Gott? Und so sagt man es auch uns, wo ist euer Gott, wo war euer Gott in Stalingrad, wo war euer Gott im Irak, wo war euer Gott bei der Explosion, wo war Gott bei den Terroranschlägen, wo war Gott, wo war Gott? Da sollen wir eine Antwort finden. Gott wird diese Fragen alle beantworten. Es wird die Zeit kommen, wo wir nichts mehr fragen müssen. Vers 7, Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse, alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Das hat Jona erlebt in seinem Kapitel 2, wie er da im Bauch des Fisches war. Das erlebt ein Korah im Totenreich, alle deine Wellen sind über mich hingegangen und das ist ein Wort auf Jesus. Als er tief im Totenreich saß und was dann Psalm 88 beschreibt. Aber die Antwort ist in Vers 11. Was beugst dich nieder, meine Seelen, was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts ist. Und mein Gott, jawohl, das sagt Korach, da bin ich völlig überzeugt. Und wir als Gemeinde tun es heute. Ja, nun blättere ich weiter, damit wir weiterkommen. Psalm 43. Dort steht nicht, schaffe mir Recht, wie die alte Elberfelder übersetzt, sondern ganz schlicht und einfach, richte mich. Richte mich. Das hat den Hintergrund sicherlich auch, schaffe mir Recht. Aber sprich ein Urteil über mich. Richte mich. Du bist mein Richter. Wenn ein Mensch einmal so weit kommt, dass er Gott bittet, richte mich. Da dürfen wir uns auch sehen, dass wir sagen, Herr, ich bin noch nicht so weit, richte mich durch. Durchrichte mich ganz, dass ich dir gleich bin. Bringe das heute schon zurecht, damit ich nicht oben einmal vor der Richterbühne Gottes dastehe und durchkomme wie durchs Feuer, nackt und ausgezogen. Vers 2. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verworfen? Ja, das fragt er auch. Warum hast du so Gericht, nicht anders? Aber auch dazu wird Gott ihm einmal die Antwort geben. Auch wir fragen, warum bist du mit mir so umgegangen und nicht anders? Ich kann es niemand selbst beantworten. Ich frage mich manchmal auch, warum bin ich in so eine Familie hineingeboren und nicht in so eine? Ich weiß nicht warum. Ich muss das dem lebendigen Gott überlassen. Ich kann nichts dazu sagen. Das ist seine Erwählung. Richte mich. Das heißt auch, bring alles eigene Wollen, allen Eigenwillen in mir zur Ruhe und meines Lebens Fragen entscheide du. Und dann fragt er weiter. Sagt er weiter, sende dein Licht, der bekannte Vers, den muss ich unbedingt erwähnen, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und mich bringen zu deinem heiligen Berge und zu deinen Wohnungen. Ja, dort möchte er hin. Das hat er bestimmt schon eingesehen. Aber noch etwas, und das ist ein Jesuswort jetzt. Vers 1 noch einmal. Führe meinen Rechtsstreit wieder eine lieblose Nation, wörtlich, wieder eine Nation ohne Gnade. Das ist das Israel unter Gesetz. Gnadenlos haben sie Jesus gerichtet. Wir haben ein Gesetz und danach muss er sterben. Gnade und Barmherzigkeit haben sie und Glauben haben sie beiseite gelassen. Ein Volk ohne Gnade. Siehe Paulus, ohne Gnade ging er gegen die jungen Christen vor. Und Paulus schreibt, er rette mich aus den Ungläubigen in Judäa. Und in Thessalonichern schreibt er, ihr seid Nachahmer der Versammlungen in Judäa geworden, weil ihr von euren eigenen Landsleuten das Gleiche erlebt habt. Ohne Gnade. Aber nicht nur Gesetz. Auch wer keinen Gott hat, kennt Gnade nur begrenzt. Und er schließt dort, ich glaube, es ist Vers 5, und das ist das Ziel dieses Psalmes, auch eines Choras. Denn ich werde ihn noch preisen, haben wir schon mal gehabt in Kapitel 42, der das Heil meines Angesichtes und mein Gott ist. Ja, alle werden ihn preisen, lesen wir die Psalmen 148 bis 150. Alles, was Odem hat, alles wird den Herrn preisen. Gehen wir zum nächsten Psalm, 44. 44, das geht jetzt einer nach dem anderen. Das ist ein Psalm, der wechselt ab zwischen ich und wir und viel, viel wird über Israel gesprochen. Das können wir alles nicht heute Abend besprechen. Dieser Psalm zeichnet den Weg der Glaubenden und Frommen auf. Ich habe es schon einmal gesagt, auch die Söhne Korahs, die Frommen, wahrscheinlich mussten sie durch manche Generation hindurch manche Anfeindung und Prüfung bestehen. Und die Familie hat in ihren Hauptrepräsentanten in der Bibel ein klares Zeugnis der Frömmigkeit und der Begnadung, besonders auch in der Erkenntnis. Siehe Hannah, Samuel und Heman. Wie gesagt, sie zeichnen den Weg der Glaubenden durch Israel und durch die Welt. Und hinzu kommt noch etwas, dass er davon auch spricht, von dem Weg des angefochtenen, bedrängten Israel, das kommt hier dazu. Ganze Menge Verse sprechen von Israel, von der Verfolgung dieses Volkes. Manchmal die Einzahl, wie ich schon sagte, manchmal die Mehrzahl. Wenn die Einzahl ist, vielleicht redet Heman selber. Ich weiß es nicht. Da dürfen wir dann oft auch uns selber einsetzen. Manches Mal kann es auch der Messias sein, der dort redet. Ich greife zunächst zwei Verse heraus. Beginnen wir mit Vers 11. Du gabst uns hin wie Schlachtschafe, und unter die Nationen hast du uns zerstreut. Das ist ein Wort an Israel. Wie Schlachtschafe werden sie geachtet von den Völkern, und man hat auf sie eingepeitscht und sie ermordet, durch die Zeit der Kirchengeschichte hindurch, aber auch durch andere Zeiten. Und sie mussten wie Schlachtschafe auf die Schlachtbank gehen. Es erschüttern die Geschichte Israels durch die Nationen zu lesen oder darüber zu lesen. Und dann der Vers 22. Und das ist nun ein Vers, der in Römer 8, Vers 36 zitiert wird. Erstaunliche Zahl, 44 der Psalm, 11 der erste Vers, dann 22 wieder Leidenspsalm Jesu, auch Psalm 22 und hier Vers 22. Der ganze Psalm ist Psalm 44, zweimal 22. Doch um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Das ist ein Wort an die Gemeinde auch. Das erleben unsere Brüder in den Verfolgungsgebieten, wie ich schon sagte. Oder die Verfolgungen unter Nero, aber dann besonders der letzte Ansturm der Heiden ums Jahr 300 unter dem Kaiser Diokletian, bis dann Konstantin der Große kam. Was mussten da die Christen leiden und wurden sie verfolgt? Wie Schlachtschafe oder die Gemeinde durch die Jahrhunderte der Kirche hindurch, wo es sich den Herrschenden nicht unterordneten, auch nicht der Kirche. Da wurden sie verfolgt, wenn sie ihrem Meinungsterror sich nicht unterordneten. Heute merkt man wieder, wie in unserer Gesellschaft ein Meinungsterror immer mehr um sich greift, bis er intolerant wird. Und auch Blut fordert, ist alles möglich. Jesus ist das Lamm. Jesus ist der Passa wieder. 2. Mose 12, Lamm in der Offenbarung. Das Schaf, Jesaja 53. Das Mutterschaf, Jesaja 53. Und da müssen seine Nachfolger auch wie Schafe sein, Schlachtschafe, wie einst Jesus. Und ich meine, es steht in 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle, die gottselig leben, wollen, müssen verfolgt werden, wie auch die Apostel in 1. Korinther 4, Vers 9. Wie lange geht es uns noch gut? Fragezeichen. Unsere Kinder in den Schulen, da wird das alles schon umgebogen, bis man uns die Kinder vielleicht mal wegnimmt, weil wir sie falsch erziehen, nicht im Geist der Zeit und vieles andere mehr. Und trotzdem sollen wir Kinder bekommen. Keine Sorge. Gott regelt alle diese Dinge auch. Noch kurz Vers 15. Den ganzen Tag ist vor mir meine Schande und die Scham meines Angesichts hat mich bedeckt. Das kann heute so auch ein Korah sprechen. Aber das können wir auch sprechen, wenn wir sündigen. Und Sünde, die kann schmerzen, die kann Scham hervorbringen, die kann wehtun. Aber hier gibt es noch einen besonderen Grund. Wegen der Stimme des Schmähers und Lästerers, wegen des Feindes und des Rachgierigen, Vers 16. Ja, wenn einmal dem Teufel ein Schäfchen entrissen ist, dann schwört er Rache. Da können wir sicher sein, wenn Gott nicht die Hand darüber halten würde, wir wären geworden wie Sodom und Gomorra, heißt es irgendwo. Auch im Neuen Testament steht das Wort aus Jesaja 1. In Römer 9 meine ich. Aber Gott hält die Hand darüber. Man wundert sich manches Mal, welche Einbrüche an Finsternis in fromme Familien geschehen. Das ist dieser Rachgierige, der hier sein Tribut fordert. Aber im Psalm 8, Vers 2, Gott aber bringt den Rachgierigen zum Schweigen. Und wieder ein großes Wort, unser Gott ist einfach größer. Und dann verlassen wir den Psalm 44, das dann auch vom Schatten des Todes steht und vieles andere, auch Korachitisches, das müssen wir uns einfach jetzt sparen. Und im Psalm 45 werde ich nur streifen, er ist ein ganz eigenartiger, wunderbarer Psalm. Psalm 45 ist ein Psalm von den Söhnen Korahs. Sie schauen den Messias. Sie schauen den Messias. Als den König. Bis ins Innere dürfen sie hineinschauen. Drinnen, ganz herrlich, drinnen ist die Königstochter. Und dann bekommen diese Verse ab 6, die sie dann im Hebräer 1 zitiert werden und die Größe Jesu als Gott zeigen. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Lesen Sie im Psalm. Schwer zu verstehen, manches gebe ich gerne zu. Aber voll einer Dynamik über Jesus. Und vor allem, wenn man noch den Hebräerbrief dazu neben hinlegt, dann bekommt dieser Psalm sein Gewicht. Die Tochter drinnen, wer ist das, habe ich mich auch gefragt. Vielleicht die Tochter Zion. Und die Königin drinnen, das weiß er schon auf den neuen Himmel, die neue Erde, denn die Hochzeit des Lammes beginnt im tausendjährigen Reich. Und dann ist die Ehe ja erst endgültig geschlossen auf der neuen Erde, im neuen Himmel. Und dann kommen die Zeugungen, geistliche Zeugungen, wie wir nachher noch sehen werden im Psalm 87. Und nun blättern wir weiter. Gehen wir in Psalm 46. Und noch einmal schwenkt die geistliche Kamera, möchte ich mal sagen, ganz, ganz woanders hin. Ganz woanders hin. Jetzt nämlich auf den Tempel. Die ersten drei Psalmen waren persönliche Psalmen, 42, 43, 44. 45, der Messias in seiner Größe und Göttlichkeit und Herrlichkeit. Und jetzt kommt Psalm 46 und nun schauen wir auf das Arbeitsfeld der Söhne Korahs, Jerusalem und den Gott und ihr Gott in ihrer Mitte, der ja dann gleichzeitig der Priester nach der Ordnung Melchisedeks sein wird. Und sie preisen das Heiligtum, Vers 4, die Stadt Gottes und den Gott in ihrer Mitte, Vers 5. Das schauen Sie. Das schauen Sie wirklich. Das schauen Sie. Und dann dieser wunderbare Satz. Wir werden uns nicht fürchten, Vers 2, wenn gleich gewandelt würde die Erde und wenn die Berge wanken im Herzen der Meere. Ach ja, und wie oft fürchten wir uns? Wie oft fürchten wir uns? Und auch die Deutschland fürchtet sich vor dem, was auf es zukommt. Eine IDEA-Umfrage mit mehr als 50% der Bevölkerung. Gott ist in der Mitte. Da müssen wir noch Vers 10 nehmen. Lasset ab und erkenne, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht werden unter den Nationen. Ich werde erhöht werden auf Erden. Lasset ab, sagt der Heilige Geist, die Söhne Korahs im Heiligen Geist, lasset ab den Juden, lasst ab von eurer Verstockung und Verblendung, den Göttern lasst ab von eurem falschen Richten und Verfolgen der Gerechten. Und der Gottes, und zum Gottes, über den Gottessohn wird gesagt, lasst ab von der Verfolgung des Messias, des Gottessohnes, und lasst ab von der Verfolgung seiner Frommen. Lasst ab und erkenn das eine, dass ich Jesus Gott bin. Das rufen die Korachiten ihren Lesern zu, dem Volke Israel. Und dann heißt es in der Ich-Formel, spricht der Messias: Ich werde erhöht werden unter den Nationen, zuerst am Kreuze erhöht und dann nach Philipper 2 hat Gott ihn hoch erhöht. Unter den Nationen natürlich und unter den Engeln und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf das in dem Namen Jesu sich alle Knie beuge, der in der Erde, auf der Erde, unter der Erde und im Himmel. Und wieder ein Szenenwechsel. Wir sind immer noch in dem Bereich der Wählung des Gottesvolkes und in dem Bereich seines Gottes und dem Jubel darüber. Die Söhne Korahs jubeln über ihren Gott. Aber Psalm 47 hat eine gewaltige Besonderheit. Es ist ein fantastischer Psalm. Vers 5. Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen. Der Herr, Yahweh, unter Posaunenschall. Und das ist nichts anderes als der Himmelfahrtsvers des Alten Bundes, des Alten Testamentes, der Psalmen. Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen. In Teruah heißt es im Hebräischen. Ein großes Wort. Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen. Yahweh unter Posaunenschall. Und das sehen Sie. Das sehen Sie. Das schauen im Geiste die Söhne Korahs. Er, der durch die Himmel zum Vater ging, da haben sie etwas gesehen. Und dann Vers 6, schauen sie den Herrn Jesus, den Yahweh, als den König. Singet Psalmen unserem König. Und Vers 7, denn er ist König der ganzen Erde. Singet Psalmen mit Einsicht. Gott regiert über die Nationen. Und sie sehen, wie er sich auf den Thron gesetzt hat. Gott hat sich auf den Thron seiner Heiligkeit gesetzt. Ja, so wird es werden. Beginnen im tausendjährigen Reich, heute schon im Himmel und dann einmal auf dieser Erde. Und Vers 9 am Schluss, er ist sehr erhaben. Er ist sehr erhaben. Psalm 48. Es geht um die Stadt des großen Königs. Ein Zitat dann auch in Matthäus 5, Vers 35. Das ist ein wunderbares Formulierung. Die Stadt des großen Königs. Jerusalem, das ist nicht die Stadt von irgendjemand. Und manche meinen, sie würden ihnen gehören. Selbst die Kirchen haben diese Idee. Nein, nein. Das ist die Stadt des großen Königs. Dann sprechen sie vom Tempel, dann sprechen sie vom Berg, das ist der Berg Zion, beziehungsweise der Berg Moria, wo der Tempel steht. Schön ragt empor eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion an der Nordseite, die Stadt des großen Königs. Und Gott ist da, immer noch in einer gewissen Distanz im tausendjährigen Reich, später auf der neuen Erde persönlich. Gott ist bekannt in ihren Palästen als eine hohe Feste. Vers 8. Und deshalb sage ich immer wieder vom Hören und vom Schauen, wegen diesem Vers 8, den ich jetzt lese. Wie wir gehört hatten, da muss ihnen der Heilige Geist etwas gesagt haben. Also haben wir es gesehen in der Stadt des Herrn der Heerscharen, unseres Gottes. Hoho, die haben zuerst gehört etwas und dann haben sie es mit ihrem geistlichen Auge gesehen. Denn damals war das noch nicht fertig. Dann schauen sie auch über das damalige hinaus, den ersten Tempel natürlich, und schauen bis in den Tempel des tausendjährigen Reiches. Und bis hinein den neuen Himmel und die neue Erde. Und jetzt noch Vers 9. Ach, ist das ein schöner Vers. Wir haben gedacht, o Gott, an deine Gnade, bitte nicht Güte, an deine Chesed, an deine Gnade im Inneren deines Tempels. Das ist 9, aber 10 bei Luther, ja. Immer Luther 1, zählt 1 mehr. Was ist denn im Innern des Tempels? Ganz im Innern. Da ist die Bundeslade. Und wie heißt die Bundeslade denn in Offenbarung 11, Vers 19? Thron der Gnade Römer 3, 25, Hebräer 4, 16, der Sühnedeckel. Das ist die Bundeslade. Und ich meine, es ist in Offenbarung 11 oder 16. Da wird auf einmal der Himmel aufgetan, man sieht die Bundeslade. Ja, da meint man, das sei Gericht. Nein, das ist der Thron der Gnade, der dort gezeigt wird. In seinem Innern tempelt, dort wo er seine heiligen Überlegungen hat, auch über die Zurechtbringung, wie der Priester nach der Ordnung Melchisedek das machen soll. Da ist nicht irgendwie Hass und Zorn und Wut und Geschrei und Prügelstrafe und sonst etwas. Nein, da ist Gnade im Innern seines Tempels. Wissen Sie, beim Duschen kommen mir gute Gedanken. Und wenn ich Rasen mähe, kommen mir die bösen Gedanken. Das ist wirklich so. Da habe ich mich schon beobachtet. Da muss ich umschalten immer. Da haben wir so viel Zeit, wenn man da auf dem Truck sitzt und das tut so. Macht man manchen fertig. Nein, nein. Im Innern seines Tempels, da ist Gnade. Und es freue sich der Berg Zion, es mögen frohlocken die Töchter Judas, um deiner Gerichte, wieder die Gerichte, um deiner Gerichte willen. Da jubelt man, das war doch in diesen Tagen auch dran. Ob es der Vers war, weiß ich nicht mehr. Aber jubeln um deine Gerichte willen, muss es uns wieder sagen. Wir dürfen, es fällt mir schwer, wenn ich an mich selber gucke, ich jubel um deine Gerichte willen, aber ja, es ist notwendig. Es sind die Wege der Zurechtbringung unseres Herrn mit uns. Ja, Vers 14. Man legt sie, Entschuldigung, das ist falsch. Denn dieser Gott ist unser Gott, immer und ewiglich. Er wird uns leiten bis an den Tod. Und darüber hinaus, keine Sorge. Und mit diesem Vers haben wir die Überleitung zu Psalm 49. Der Psalm 49 ist ein korachitischer Psalm par excellence. Hier werden die korachitischen Themen durchexerziert, durchgesprochen. Das Spezialgebiet im Anschluss an ihren Vorvater Korach. Es geht um das Geheimnis des Totenreiches und der Erlösung. Der Mensch, der in Ansehen ist, aber ohne Gott. Aber ohne Gott. Vers 1. Höre dies einige Völker und nehmt es wahr, einige wenige erwählte Bewohner der Welt. So, dort steht was anderes. Höre dies, ihr Völker, alle. Es geht um alle. Jeden betrifft dieser Psalm. Nehmt es zu Ohren, alle Bewohner des Kosmos, alle Bewohner der Welt. Menschensöhne, Männersöhne, Reiche, Arme, allzumal. Dann sprechen sie sehr viel über die, die in Ansehen sind und keinen Gott haben oder die Vermögen haben und keinen Gott. Denen sagt er, ihr seid letzten Endes wie Tiere. Lassen wir die auf der Seite. Interessieren jetzt nicht. Uns interessiert Vers 7. Immer Elberfeld alt, Luther heißt dann 8. Keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen. Weder mich selbst noch meinen Bruder kann ich erlösen. Das sind untaugliche Versuche der Philosophen, hier irgendetwas bewirken zu wollen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn kostbar ist die Erlösung ihrer Seele. Die ist kostbar. Eine Seele ist mehr wert als die ganze Welt, sagt Jesus. Und er muss davon abstehen auf ewig. Und dass er eine Anstrengung macht, dass er immer fortleben möge und die Grube nicht sehe. Sehen Sie, und da hört das auch auf mit dieser Altersforschung heute. Die Wissenschaft möchte ja die Menschen möglichst 200 Jahre alt machen und wir Frommen machen fest mit, dass auch gelingt. Aber nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Tröpfchen und Pillen und Spritzen und sonst was. Es wird nichts helfen. Das ist dem Menschen bestimmt 120 Jahre und das wird so bleiben, bis Jesus wiederkommt. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Man legt sie in das Totenreich wie Schafe. Und jetzt kommt eine Aussage über das Totenreich. Der Tod weidet sie. Und am Morgen, das ist am tausendjährigen Reich und später, herrschen die Aufrichtigen über sie und ihre Gestalt wird das Totenreich verzehren, fern von ihrer Wohnung. Sehen Sie, und was sagt die Korachitin Hannah? Der Herr führt ins Totenreich hinab, alles in Erinnerung von Korah, und der Herr führt wieder heraus. Ohne Korah hätte sie das nie gebetet. Es sei denn, der Heilige Geist hätte es sie eingegeben, selbstverständlich. Vers 15, beziehungsweise Luther 16. Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Totenreiches, denn er wird mich aufnehmen. Und jetzt setzen wir wieder Korah ein. Das kann auch ein Korah sprechen, seit Jesus gestorben ist und er weiß, er hat das Lösegeld bezahlt und das Schuldopfer gestellt. Gott wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Soweit Psalm 49. Und jetzt einen großen Sprung, und jetzt ist schon habe ich schon 10 Minuten überzogen. Jetzt erzähle ich Ihnen noch was zu Psalm 88. Das ist jetzt nicht ganz die Reihenfolge. Das ist der letzte der Korah-Psalmen. 5 Minuten mache ich noch und dann bin ich fertig. Der schließt sich an 49 an, weil es das schaurigste Schauspiel ist, das wir kennen in den Psalmen, das ist das Leiden der Seele Jesu im Totenreich. Wird der Tod dich preisen, Ähnliches steht ja dort. Ja, sie alle hören und alle werden sie preisen, wenn sie Gott erlöst aus ihrer Grube. Auch 88 ist nur bis zu einem gewissen Grad denkbar, weil Korah ja etwas von dem durchmachen musste, was dort steht. Das hat aber Jesus als einziger bis in die letzte Tiefe hinein ausgekostet. Und jetzt noch Psalm 84. Ach, ich glaube, ich erwähne den Psalm nur. Lesen Sie ihn doch einfach durch heute Abend, Psalm 84 und dann auch 85. Es ist so ein schöner Psalm, der 85. Ich kann aber das jetzt alles nicht mehr machen. Es ist auch nicht notwendig, weil ich Sie ja furchtbar überfrachten würde. Lesen Sie es, die Altäre, der Schlachtopferaltar, das ist 84, da möchte er hin. Dann die Altäre, wo das Anbetungsopfer, der Rauchopferaltar gemacht wird. Oder die Vorhöfe mit den Säulenhallen Salomos, wo die Belehrung war. Und viele, viele, viele andere Dinge. Und wer noch ein kleines humoriges Einlage möchte, lese Vers 11 bzw. 12 bei Luther. Das ist der Paulus Verlag Vers. Denn der Herr ist so ein Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten. Daher kommt das Wort Gnadenherrlichkeit von der Zeitschrift. Dann lasse ich den 85 aus und muss nur noch einmal erwähnen, die Verse 1 und 2. Du hast Gnade oder Gunst erzeigt, besser Wohlgefallen, Razon. Du hast Gunst erzeigt deinem Lande, hast die Gefangenschaft Jakobs gewendet. Jetzt sind wir im messianischen Reich. Du hast vergeben, du hast die Sünde zugedeckt. Du hast zurückgezogen deinen Grimm. Du hast abgewendet die Glut deines Zornes. Und jetzt Psalm 87, und da bleiben wir noch einmal stehen. Das ist einer der schönsten Psalmen. Da wissen die Türwächter Bescheid, die Söhne Korahs. Der Herr liebt die Tore, zieh uns mehr als alle Wohnungen Jakobs. Da stehen sie an den Toren, auch an den 12 Toren von Perlen, und lassen nur den rein, der rein darf. Wir müssen aufpassen. Aber was mir viel wichtiger ist, Vers 4, Luther 5. Erwähnen will ich Rahabs, das ist Ägypten, und Babels, bei denen diese furchtbare Stadt
bei denen, die mich kennen, siehe Philistäer, siehe Philister, heute Palästinenser, und Tyros, das sind die Kanaaniter, samt Äthiopien, das ist Kusch, der Sohn Hams, dieser ist das selbst geboren. Und nun lesen wir das, wie es richtig heißt. Jetzt übersetze ich das. Ich erinnere mich an Rahab, an Ägypten und an Babel. Und jetzt kommt's, le, umzu. Um mich zu kennen oder mich zu erkennen. Also, ich gedenke Babels und ich gedenke Rahabs, um mich zu erkennen. Und wenn ich Gott erkannt habe, dann hat er mich längst vorher erkannt, damit ich erkenne, wie ich schon erkannt bin. Das heißt, Gott hat ihnen eine Neuzeugung geschenkt und gegeben. Auch diesem gottfeindlichen Babel, auch diesem verfluchten Kanaan, dargestellt durch Tyrus, auch diesem verfluchten, diesen üblen Philistern, diesen grausamen, auch Kusch, das dort nach Afrika geschickt worden ist, und dann heißt es, und Ägypten natürlich auch, dieser ist das selbst geboren, neu gezeugt im oberen Jerusalem durch den Geist des lebendigen Gottes. Und da stehen die Korachiten dabei und wirken auf ihre Weise mit. Vielleicht beim Verzeichnen, vielleicht beim Türöffnen, vielleicht beim Spalierstehen, wenn dann die einst so furchtbar Bösen als Erlöste vor ihrem Herrn stehen. Was ist das für ein Psalm? Und darf ich Ihnen noch was sagen? Ach, das darf ich nicht vergessen. Psalm 87, ich habe es nachgezählt. Ich habe es 10-mal nachgezählt und hat immer gestimmt. Ich hoffe, es stimmt jetzt auch noch. Es gibt in den 13 Paulusbriefen 87 Kapitel. Und hier haben wir den Psalm 87. Was für eine Zahl, was für eine Zahl. Und dann noch der Schluss. Und singend und reigend tanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Und das Reigentanzen bedeutet eigentlich, sie spielen das nach, was in der Vergangenheit gewesen ist. Da wird vielleicht noch einmal eine Erinnerung sein, was gewesen ist, und dann ist Schluss. Dann wird der Reigentanz auch nicht mehr die Erinnerung an etwas Vergangenes und Böses sein, sondern wird vielleicht das Neue spielen, wie Gott sie durchdringt. Reigentanzen heißt eigentlich durchdringen, durchbohren, wie der Geist Gottes sie jetzt neu durchdrungen hat. Und so dürfen wir es heute schon wissen. Der Geist Gottes hat uns durchdrungen. Der Geist Gottes hat uns neu gezeugt. Und wir werden mit dabei sein als Leib Christi, ja als Leib des Priesters nach der Ordnung Melchisedeks, und werden mitwirken dort an der Zurechtbringung des ganzen Alls, bis einmal Gott alles in allem sein wird. Amen.
Ja. Unser erstes Lied war 88 und der letzte Psalm der Chorasöhne auch 88.
Das war vielleicht, nur vielleicht Geistesleitung.
Ich habe einmal gelesen, vielleicht kennen die Älteren noch den Namen von dem Gauleiter Erich Koch, ihr nicht. Erich Koch, Gauleiter von Ostpreußen. Und war auch bei Hitler wohl zuständig, um Arbeitskräfte von den besetzten Gebieten, sondern aus Polen. Er wurde dann in Polen zum Tode verurteilt, und weil er so krank war, hat man ihn begnadigt, lebenslänglich. Und dann hat er die Bibel gelesen. Und der Psalm 88, da hat er gesagt, das ist mein Psalm. Wenn du jetzt mal den Psalm 88 lest, im Blick auf die Chorasöhne, kann man auch mal Psalm 88 lesen, auf einen Gauleiter, Erich Koch, der gesagt hat, das ist mein Psalm. trifft auch zu. Wir wollen noch danken und wollen dann noch ein Lied singen. Wir wollen danken, lieber Vater, dass du uns mancherlei Weise in dein Wort hineinführst. Und wir sind immer wieder beeindruckt, dass deine Worte Geist und Leben sind. Lass dein Wort auch in uns ausrichten, was dir wohlgefällt. Wir wollen dir danken, dass du immer wieder Menschen durch dein Wort in besonderer Weise angesprochen hast. Auch damals wohl einige Nazi-Größen. Immer wieder sehen wir deine Hand, wie du wirkst. Wir wollen danken, dass wir auch uns selbst dir immer wieder anbefehlen dürfen. Ach, lieber Vater, es ist immer wieder neu unsere Bitte, dass dein Wort uns immer wieder Geist und Leben ist und dass wir selbst durch dein Wort immer wieder von deinem Leben erfüllt und von deinem Leben durchdrungen sind. Wir befehlen uns dir an, deine Güte, deine Gnade, auch jetzt für die Ruhe der Nacht. Lass deinen Segen, deinen Frieden über uns allen, über dem ganzen Hause sein. Amen. Amen.